SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Willkommen beim Dreckschleudern.
Davon distanziere ich mich, Wolfram Wessels.
Ist ja nicht persönlich gemeint, Christine Werner. Dreckschleudern war das Thema auf dokublog.de.
Spur 1.
Auf der ersten Spur sind ein paar hochgeladene Sounds zu hören.
Spur 2.
Auf der nächsten.
Spur 3.
Beschäftigen wir uns mit dem ersten deutschen Podcast-Label, das gerade an den Start ging. Wir blicken mit unserem Radioblocker nach Russland.
Spur 4.
Und resümieren das vergangene Hörspieljahr.
Spur 5.
Und enden schließlich mit unserer Nachrichtenkritik. Was Sie gerade hören, beschreibt Michael Ambros so.
Akustischer Mikrokosmos von an die Wand geschleudertem und am Boden zertretenen drecksmatschiger Konsistenz.
Drecksmusik. Dreck im Kuss.
Spur 2. Nachgefragt.
Podcast-Label. Ballade Ost-BC.
Serial, der amerikanische Podcast, der bis zu 3,5 Millionen Downloads pro Episode erreichte, hat mittlerweile die zweite Staffel gestartet. In den USA boomt das Geschäft. The Message stürmte mit seinen Reportagen die iTunes-Charts. Spotify und Soundcloud setzen mittlerweile auf Podcasts. Die fast schon legendäre Reihe This American Life hat sich vom National Public Radio unabhängig gemacht, um mehr Geld verdienen zu können. Und in Deutschland? Da sind allenfalls die Podcast-Angebote der öffentlich-rechtlichen Sender erfolgreich. Ihre Features und Hörspiele. Podcasts von unabhängigen Autoren gibt es zwar auch, aber Geld verdienen lässt sich damit nicht. Das soll sich jetzt ändern. Gleich zwei Plattformen gehen dieses Jahr an den Start. Die Castronauten im März. 4000 Hertz ist bereits seit kurzem auf dem Markt. Ich bin neugierig, mit welchen Konzepten sie an die Sache rangehen. Die Podcaster Nicolas Semak, Hendrik Evert und Christian Grasse, der auch schon mal auf dokublog.de gebloggt hat, haben sich eine Marketingfachfrau für ihr Projekt ins Boot geholt. Marie Dippold, die schon für Fox Kids, Viacom, N24 und Walt Disney gearbeitet hat. Und die rufe ich jetzt mal an.
Marie Dippold?
Ja, guten Tag, hier ist Wolfram Wessels.
Hallo, guten Tag, Herr Wessels.
Frau Dippold, was macht Sie so sicher, dass sich mit Podcasts auch in Deutschland Geld verdienen lässt?
Da macht mich so sicher, dass das Thema an sich ein riesiges Potenzial hat. Also ich muss ja dazu sagen, ich komme ja aus einem anderen Bereich. Ich habe ja in der Vergangenheit viel TV-Vermarktung gemacht. Und als ich das erste Mal angesprochen wurde zu dem Thema Podcast, hatte ich das gar nicht so präsent auf dem Schirm. Und das war auch so im Werbemarkt. Gab es da jetzt wirklich noch nicht einen großen Aufschrei zum Thema Werbung innerhalb von Podcasts?
Haben Sie denn selber schon mal Podcasts gehört vorher?
Ja, also ich habe durchaus aufgrund eben von privaten Kontakten, die ich ja auch hatte in dem Bereich, habe ich natürlich auch schon mal Podcasts gehört. Das Medium an sich war mir natürlich bekannt, aber wirklich nur so für den privaten Gebrauch. Und nachdem meine Kollegen mich dann eben darauf angesprochen hatten und zum einen hat mich so überzeugt, diese Euphorie und diese Motivation meiner drei Kollegen, was so diese klare inhaltliche Ausrichtung auch angeht, eben dem Bereich eben der seriellen erzählerischen Podcasts. Also das heißt, die Ausrichtung fand ich da schon mal sehr, sehr spannend. Und dann war ja aber meine Aufgabe, dass ich das nochmal mit einem bisschen anderen Blick mir angucken muss, und zwar auf dieser Vermarktungsebene. Und da sind ja so Themen wie Zielgruppe, Reichweite, welche Distributionswege gibt es und was könnte das Potenzial eben auch sein für Podcasts?
Welche Strategie haben Sie denn jetzt entwickelt? Denn man muss ja sagen, USA und Deutschland sind ja nur schwer vergleichbar. In USA sind ja Werbung und Produktwerbung ja sehr vertraut, auch im Radio- und Podcast-Bereich, in Deutschland ja überhaupt nicht. Wie wollen Sie denn potenzielle Werbekunden begeistern?
Also die Strategie, die wir haben, da haben wir natürlich schon uns ein bisschen in die USA angelehnt und einige Sachen mit übernommen. Aber wie Sie schon gesagt haben, der deutsche Markt ist nicht die USA und wir haben hier natürlich auch ganz andere Werberichtlinien und Restriktionen, an die wir uns auch ganz klar halten. Aber wir möchten auch ein bisschen das Ganze angenehm für den Zuhörer gestalten. Also bei uns ist es so, dass im Moment die Integration von Werbepartnern so aussieht, dass wir in den Audiofolgen in den ersten 5 Minuten und in den letzten 3 Minuten einer Folge wirklich nur einen Partner mit integrieren und den eben auch zeitlich beschränkt. Also das bedeutet, das ist ganz klar getrennt mit einem Tonsignal und dann auch nochmal mit einem zusätzlichen Hinweis des Sprechers des Podcasts, dass ein Hinweis jetzt auf einen Werbepartner gibt. Und dann haben wir eben gesagt, wir nehmen eine Integration von 30 Sekunden auf. Also wir haben keinen Werbeblock, wir haben keinen Werbebreak, wie man es aus dem Fernsehen oder auch aus dem Radio kennt, wo eben ein Partner mit vielen anderen Werbetreibenden dargestellt wird, sondern er hat eine absolute Alleinstellung. Und wir halten eben diese Integration auch sehr kurz, um hier eben auch einen, wie soll ich sagen, einen sanften Übergang zu machen zwischen dem redaktionellen Teil und einer Werbeunterbrechung.
Ja, die große Frage ist natürlich, wie kommen Sie an diese Werbekunden dran? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die unbedingt bei Podcasts so Schlange stehen, denn so populär sind die Podcasts ja auch nicht. Haben Sie schon etliche gefunden?
Also sagen wir es mal so, ich kann mich nicht beschweren. Das ist, was man dazu sagen muss, was ich ja auch schon einleitend gesagt hatte, dass das Thema Werbung in Podcasts auf dem deutschen Markt im Moment noch gar nicht so präsent ist.
Kommen wir mal kurz auf die Inhalte zu sprechen. Ja. Was jetzt auf 4000 Hertz steht, das sind meistens ja Sachen, die es schon länger gibt. Also Systemfehler oder Kiezrekorder zum Beispiel. Gibt es ja schon eine ganze Weile als Podcasts und nun sind sie unter einem neuen Label, nämlich 4000 Hertz, zu finden. Aber was macht Sie denn so sicher, dass die jetzt bloß, weil sie ein neues Label haben, plötzlich erfolgreicher werden?
Ich denke, dass es jetzt insgesamt natürlich durch diesen Zusammenschluss viele Themen stärker gebündelt werden. Also zum einen haben wir die Möglichkeit, ja innerhalb von dem Podcast rein Cross-Promotion auch zu machen, innerhalb von den Reihen, die wir bei uns veröffentlichen haben, eben auf andere Dinge hinzuweisen. Darüber hinaus arbeiten wir natürlich an weiteren Verbreitungswegen, an Medienkooperationen und das sind eben Themen, an denen wir weiter arbeiten werden, um dort eben auch zu investieren in diese Verbreitungswege.
Gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, denn mit den Castronauten entsteht ja im März gleich schon eine Konkurrenz.
Konkurrenz würde ich es jetzt so gar nicht nennen. Also ich glaube, was ich viel spannender finde, dass sich jetzt einfach was in dem Marktsegment bewegt.
Ja, Bewegung auf dem Podcastmarkt. Vielen Dank, Marie Dippold von 4000 Hertz.
Spur 1, Doku-Blog.
Wir sind direkt von der Müllabfuhr.
Hab Ruf Müll. Hubraumfeld.
Wir fahren raus um 7 Uhr. 7 Uhr. Wir kümmern uns um jeden Dreck. Dreck muss weg.
Der Dreck der Dreckschleudern muss einfach weg. Bei VW, in der Politik und im Internet. Egal. Auf der Straße sowieso.
Tonnen aus. Restlos aus. Wir rollen die vollen Tonnen heraus.
Spur 3, Radioblog.
Wir wollen wissen, was mit dem Radio in anderen Ländern los ist. Russland scheint da im Moment besonders interessant. Was ist da zu hören? Wie geht ein Korrespondent damit um, mit den Informationen und Desinformationen? Was hört er eigentlich? Und dann kommen noch die Reaktionen in Deutschland auf seine Berichte dazu. Medien stehen ja auch hierzulande in der Kritik, bei Russland-Verstehern wie Russland-Hassern. Wir haben Thomas Franke gebeten, aus Moskau für uns zu bloggen.
Thomas Franke, geboren 1967, Politologiestudium in Hamburg, seit 1989 freier Journalist und Autor, überwiegend fürs Radio, zuletzt in Berlin. Lebt seit 2012 in Russland. Sein eigener Blog heißt nachmoskau.de.
Das Folgende schrieb er allerdings auf dem Radioblog, auf dokublog.de.
8. Januar. Mein Küchenradio in Moskau. Gekauft wahrscheinlich 1955. London, Berlin, Drahtfunk Luxemburg, NWDR, SFB, Moskau. Die Skala endet bei 100 und ein bisschen. Es stand im Wohnzimmer meiner Großeltern, auf einer Eckkonsole aus Mahagoni.
Oh oh.
Der Grätz war die Stimme der Welt in der kleinen Nachkriegswohnung in Fallingbostel. Jetzt steht der Holzkasten mit dem grünen Auge in Moskau in meiner Küche. Meine Großeltern hatten Angst vor Moskau. Viele haben das heute noch und wieder. Morgens leuchtet das Auge. Dann hören wir Kommersant FM und Echo Moskwi. Das sind die Informationssender, die bisher noch halbwegs propagandafrei sind. Viele Sender sind schwer erträglich. Zu viel Billigpop, schreiende Werbung, Jingles, die schon vorwarnen, das Programm nicht weiter zu hören. In der Küche in Moskau steht auf dem alten Grätz aus Holz mit dem grünen Auge ein Laptop. Gebookmarkt sind die Radiosender meiner Wahl. Nachts leuchtet ein Apfel weiß. 21. Januar. Govorit Moskwa. Es spricht Moskau. Govorit Moskwa. Die Stimme der Stalinzeit. Die Stimme des Kreml im Zweiten Weltkrieg. Die Stimme Juri Levitans. Längst tot, verflogen die knarzigen Töne auf langen Wellen. Und doch immer da, wenn der Kreml zu den Menschen spricht. Wie machen die das? Haben die die Stimme geklont? Ist es gar eine Stimme aus dem Jenseits oder ein Computer? Das Sounddesign des Kreml. Eine starke Marke seit der Zeit, als Stalin Angst und Schrecken verbreitet hat. Den Mann mit der Großmachtstimme kann man anrufen. Er heißt Jewgeni Choroschewzew und spricht das deutlichste Russisch, das ich bisher gehört habe. Und deshalb klingt der Kreml heute so wie vor 70 Jahren. Nun, etwas rauschfreier vielleicht. Früher war es dann doch ein bisschen gemütlicher. Denkste, 9. Mai, Roter Platz, Punkt 10 Uhr, jedes Jahr. Die Kremlglocke läutet. 11.000 Soldaten stehen stramm und lauschen. Dann schallt die Stimme durch die Stille. Es spricht Moskau. Sehen Sie die Siegesparade auf dem Roten Platz. Das Fernsehen überträgt. Dann rollen die Panzer, Feldhaubitzen, Iskander-Raketen. Choroschewzew erklärt, was man sieht. Routiniert. Nach dem Ende der Sowjetunion war vieles weg. Selbst die Parade zum Tag des Sieges am 9. Mai war kurzzeitig gestrichen worden. Nun wird die Kulisse restauriert, damit Russland genauso schrecklich und groß werde wie einst die UdSSR. Lediglich das Sounddesign blieb in den letzten 25 Jahren ungebrochen. Er sei unpolitisch, sagt Choroschewzew, genau wie sein Beruf. Und Putin sei ihm der Liebste von allen. Mit dem sei es spannend, sie seien viel unterwegs. Derzeit sucht Choroschewzew einen Nachfolger, damit der Kreml auch in Zukunft klingt wie der Kreml. 29. Januar. Trari trara, die E-Post ist da. Meine Lieblingsmail mutmaßt sogar über meinen Tod. Wäre der amtierende russische Präsident so niederträchtig wie von Ihnen dargestellt und würde er das Land tatsächlich so diktatorisch regieren, wären Sie, Herr Franke, vermutlich schon längst ein Opfer eines nicht aufklärbaren Verkehrsunfalls in Moskau geworden. Es geht nicht darum, dass ich beleidigt wäre oder Kritik nicht aushielte. Es geht dabei um viel mehr. Es geht um den Diskurs, der Demokratie erst möglich macht. Russland kommt auch deshalb nicht in Gang, weil es dort keine Diskurskultur gibt. Als ich 1992 anfing, Russland zu bereisen und die Geschichten der Menschen zu erzählen, war das Land gerade am Ende. Armut, Hunger, Verbrechen beherrschten den Alltag. Als Putin an die Macht kam, begann er, das Land zu stabilisieren. Ihm halfen unter anderem der hohe Ölpreis und die Unterstützung durch westliche Staaten. Als ich dann 2011 nach Moskau fuhr, um unseren Umzug vorzubereiten, schöpfte ich Hoffnung, als Chronist die letzten Schritte auf dem Weg zu einem stabilen und freien Land zu begleiten. Doch kaum war Putin erneut Präsident, wurde ich Zeuge von Ereignissen, die ich nur aus Geschichtsbüchern kannte, nur modernisiert, quasi Version 3.0. Medien wurden Schritt für Schritt eingeschränkt und manipuliert, alles schien gleichgeschaltet. Nachrichten wirkten wie Fantasien von Selbstüberschätzung. Da wurden zivilgesellschaftliche Organisationen zu Agenten, Ausländer zu Feinden stilisiert. Es gab Hatz auf andere, auf Kaukasier, Zentralasiaten, Homosexuelle. Kritische Filme wurden organisiert niedergebrüllt, Kritiker bekamen Probleme mit den Behörden, jüngst wurden Bücher verbrannt. Die Mehrheit der deutschen Bürger weiß sehr wohl, was sie von Putins Politik zu halten hat. Sie können sich ja umfassend informieren. Demokratie und Medien funktionieren, mit wenigen Abstrichen. Nie war der Diskurs so lebendig und vielfältig wie zurzeit. Den Bürgern stehen nahezu alle Meinungen und Beobachtungen zur Verfügung, von den deutschen Zeitungen über Blogs und Foren, Radio und Fernsehen in all ihrer weltweiten Vielfalt. Um eine ernsthafte Debatte zu führen, brauchen wir Respekt und einen Tonfall, der Debatten ermöglicht. Jetzt kam eine Mail, in der ich als penetranter, widerlicher NATO-Bonzensau bezeichnet wurde. Der Mann schreibt oft und unterschreibt mit vollem Namen. Eigentlich tut er mir leid. Trotzdem frage ich mich, ob ich nicht aus Respekt vor der Debattenkultur in Deutschland klagen müsste, damit unser Diskurs nicht verkommt und irgendwann auch bei uns in Deutschland Verhältnisse herrschen, die man aus Geschichtsbüchern kennt.
Spur 1. Doku-Block.
Dreckschleuder. Erdulde Schreck durch edles Reck.
Oft nehmen wir Abgase und Schlammschlachten in den Augen der anderen wahr. Aber im schlickigen Unterholz der eigenen Kreatürlichkeit sehen wir nur selten nach dem Rechten. Obstipationen, Koprostasen, daraus resultierend, schlechte Laune, Feindseligkeiten, Zwist, Streit und Krieg. Schluss damit. ein akustisches Plädoyer für offene Grenzen, für ein neues Schengen zwischen Darm und Anus, zwischen dem blubbernden Gegröße unseres Magens und den offenen Mündern.
Eine Oper für anschwellende Geräusche mit Klimax und sanften Nachwehen. Daher ohne Worte, nennt Robert Schön sein Doku-Block-Feature.
Spur 4. Ausblick.
Hörspielpreis. Los sei peripher. Halbisse Oper.
Am kommenden Samstag gibt es in Frankfurt wieder ein Hörspielfest zu Ehren des Hörspiels des Jahres 2015. Und das ist die SWR2-Produktion Jan von Lothar Trolle, inszeniert von Walter Adler. Vergeben wird der Preis von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste. Eine jährlich wechselnde Jury aus Hörspielfachleuten wählt 12-mal im Jahr ein Hörspiel des Monats und kürt daraus das Hörspiel des Jahres. Neben dem Präsidenten der Akademie, Hermann Beil, und dem Autor Oliver Bukowski war in diesem Jahr auch Nathalie Singer, unter anderem Professorin für experimentelles Radio an der Bauhaus-Universität Weimar, Mitglied der Jury. Sie möchte ich fragen, was das Besondere an dem Preisträgerstück war.
Hallo?
Ja, Tag, hier ist Wolfram Wessels.
Hallo.
Hallo. Nathalie Singer, wodurch stach das Hörspiel Jan unter den Hörspielen des vergangenen Jahres denn hervor?
Ja, wir hatten natürlich viele gute Stücke und auch drei in der letzten Auswahl, also zum The Black Hole Radio oder Office in der Oberwelt. Aber Jan war einfach ein unglaublich gut geschriebenes, gut adaptiertes und gut inszeniertes Stück. Also alle Künste der Radiokunst waren da angewandt und das hat uns sehr, sehr überzeugt. Also der Text war sehr, sehr stark, bilderreich. Dann der Schnitt, der schnelle Rhythmus, die atemlose Art, eben zwischen Erzählebenen, Hörbildern und Gesangsmomenten zu changieren. Und dann ist das ja eigentlich ein sehr alter Stoff, ne, von Andrei Platonow. Es ist eben keine also normale Adaption, sondern wirklich eine Überschreibung, die Lothar Trolle da gemacht hat.
Was heißt Überschreibung? Ja.
Wir haben das nochmal nachgeprüft, weil wir jetzt nicht unbedingt vielleicht eine Bearbeitung prämiert hätten. Und es ist wirklich, also der Stoff ist zwar ursprünglich von Andrei Platonow und die Geschichte, aber es ist also wirklich völlig neu zusammengesetzt und neu geschrieben worden durch Trolle. Und das war uns sehr wichtig und er hat seine ganz eigene Sprache und seinen ganz eigenen Text daraus gemacht. Und trotzdem hat dieser Text, obwohl er 1933 ja von Platonow geschrieben wurde, hat er eine unglaubliche Aktualität, finden wir, weil es da um einen sowjetischen Ingenieur geht, der ein Wüstenvolk zurückbringen soll. Ja? Das hat natürlich mit diesen Bildern der Flüchtlingsströme heute sehr viel zu tun.
Es ist eine Überschreibung. Keine direkte Adaption. Es gab in den letzten Jahren ja immer Klagen darüber, dass es zu wenig Originalhörspiele gäbe und zu viele Adaptionen von Romanen, Theaterstoffen oder anderen Texten. Wie war das denn insgesamt im letzten Jahr?
Also wir fanden eigentlich, dass es eine sehr breite Palette gab an unterschiedlichen Genres. Also ich habe ja gerade auch zwei andere erwähnt, die in die engste Endauswahl gekommen sind. Das waren alles Originalhörspiele und auch sehr politische und moderne Stücke, die auch sehr musikalisch gearbeitet haben von End Company und Co. oder von der Luise Vogt und der Gruppe Hurra. Also das sind ja dann Autorenproduktionen oder eben keine Adaptionen. Wir hatten natürlich auch ein paar Adaptionen, wir haben aber wirklich versucht, auch in dem Hörspiel des Monats, wenn möglich, nicht die Adaptionen zu prämieren, weil uns das eben auch wichtig war. Aber ich finde nicht, dass es gemangelt hätte an Originalproduktionen.
Ja, vielen Dank an das Jurymitglied Nathalie Singer.
Bitte.
Am kommenden Sonntag wird der Preis Hörspiel des Jahres an die SWR2-Produktion Jan von Lothar Trolle, inszeniert von Walter Adler, verliehen.
Unmittelbar vor Chiwa umzingelte eine kleine Reiterschar das eingetroffene Volk. Doch da begann das Volk zu singen. Alle, selbst die, die sonst schwiegen, sangen, tanzten. Allen voran seine Mutter hob die Arme, als bereite sie sich auf einen geheimen Tanz vor.
Wir können nie Korruption auslöschen, also geben und nehmen.
Aber Transparenz des Menschheitsgeschichte ist eigentlich ein anderes Wort für Öffentlichkeit oder einer der Rohstoffe für Öffentlichkeit.
Ja, einer der Rohstoffe für Öffentlichkeit.
Ja. Und Sie brauchen Transparenz auf der einen Seite, Leute, die darüber schreiben, die das sozusagen bezeichnen, also weil sonst ist die Transparenz zu viele Tatsachen, und ein Rechtsgefühl bei den Menschen.
Ja.
Ja, also eigentlich geht es immer wieder um eine Emotion, eine Neugier, ein Interesse bei den Menschen, das über das Boulevardmäßige hinausgeht.
Ich mische mich ein, ich gucke und ich versuche mich an einem Dialog zu beteiligen. Ich
meine, Kant hat das ja in einem sehr extremen Beispiel diskutiert.
SWR2-Essay-Redakteur Stefan Krass sitzt gerade an der Vorbereitung von Kluges Radio. Alexander Kluge ist ja als Film- und Fernsehschaffender und auch als Autor sehr bekannt, aber als Radiomann ist er bisher nicht groß aufgefallen, mir jedenfalls nicht. Und jetzt gibt es Kluges Radio. Was ist das?
Ja, das kam so. Als Alexander Kluge seinen letzten Film vorgestellt hat, Signaturen der Verlässlichkeit hieß der, da hatte ich spontan die Idee, ihn zu fragen, ob er nicht die Interviews, die O-Töne, die ganzen Gespräche, die er für diesen Film geführt hat, ob er die nicht zur Verfügung stellen kann, damit wir daraus Radiosendungen zusammenstellen können. Und er war von der Idee sehr angetan. Er hat mir stundenweise Material zur Verfügung gestellt, auch Sachen, die er für seine Fernsehprogramme macht. Das sind ja meistens Interviews. Und im Grunde genommen ist das Hörfunk mit Bildern. Also das funktioniert auch, wenn man das sozusagen als Hörfunk sendet. Aus diesem Material, sowohl aus dem Filmmaterial als auch aus dem flankierenden Material, bastle ich jetzt sozusagen gerade drei Sendungen zusammen. Das ist Kluges Radio 1, 2 und 3.
Und worum geht es da? In dem Film und in den Sendungen?
Es geht im weitesten Sinne um Fragen, die Kluge immer umtreiben. Also man kann ihm ja irgendwie eine mehr oder weniger banale Frage stellen und er wird sofort anfangen, so zu fragen, was ist sozusagen der anthropologische Aspekt an dieser Frage, wie viel Urwissen steckt da drin, welche Erzählungen stecken da drin, welche Traditionen stecken da drin. Und die Frage, die er in diesem Film nachgegangen ist, das war die Frage, Compliance nennt man das, glaube ich, in der Wirtschaft. Das heißt also, mit welchen Werten arbeiten Verantwortungsträger? Welchen Wertkompass müssen sie sozusagen also als Leitnadel haben, um Entscheidungen treffen zu können? Kluge stellt die Frage nach Charakter, stellt die Frage nach Geld, stellt die Frage nach Gewissen, stellt die Frage nach dem alten Rom, nach den Tugenden im alten Rom. Natürlich auch die Frage nach Korruption, nach Misswirtschaft, nach Neid und so weiter. Also diese im Grunde genommen anthropologische Fragestellungen. Er redet dazwischen, er ist so ein bisschen subversiv immer, wie er das macht. Und es entstehen sehr interessante und lebhafte Gespräche auf diese Art und Weise.
Und die können wir hören in Kluges Radio am 7., 14. und 21. März um 22.03 Uhr in SWR 2. Vielen Dank, Stefan Hass.
Spur 1. Doku-Blog.
Waschmaschine. Sich was machen in Wachsmasche.
Dreck geschleudert ist eine Klangcollage, deren Bestandteile in meiner winzigen Küche produziert wurden. Hilfsmittel waren dabei die Hände, der Mund, die Stimme, Wasser, dreckiges Geschirr, die Spülmaschine, eine Salatschleuder und der dreckige Fußboden.
Schreibt Christian Klaus zu seinem Doku-Blog-Feature.
Spur 5. Nachrichtenkritik.
Was kommt in den Nachrichten vor und was nicht? Und wie kommt es vor? Vor den Nachrichten schon mal unsere Nachrichtenkritik. Heute von Tom Schimek.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Heute der Tod zur vollen Stunde.
Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen gibt es keine Hinweise darauf, dass der Anschlag sich gezielt gegen Deutsche gerichtet hat.
Der gezielte Tod, der unbeabsichtigte Tod, das Sterben ist immer eine Schlagzeile wert.
Aspect A.
Wobei es zunächst auf die Entfernung ankommt. Verwandtschaft, Bekanntenkreis, Nachbarschaft, Region, Land, Kontinent. Zunächst scheint das Wo über den Grad unserer Aufmerksamkeit zu entscheiden. Der furchtbare Verkehrsunfall mit einem Verletzten an der übernächsten Straßenecke ist sicher ein Thema. Der Hunger in Simbabwe aber muss schon massenhaften Tod verursachen, um in den Nachrichten und damit auf unserem Radar aufzublinken.
Aspect B.
Auch das Wie ist wichtig. Die meisten Menschen sterben laut Weltgesundheitsorganisation noch immer an kardiovaskulären Krankheiten, gefolgt von Infektionen und Parasiten, gefolgt von Krebs. Macht zusammen etwa 2/3 aller Toten. Solches Sterben nehmen wir nur im Bekanntenkreis wahr.
Eine Zigarette zum Abschied von Hamburgs größtem Sohn.
Und bei berühmten Persönlichkeiten, sogenannten Prominenten. Um zur Nachricht zu taugen, muss der Tod schon dramatischer daherkommen. Als Zugunglück, als Erdbeben, als Amoklauf, am besten live.
Neighbors say the shooting happened in the driveway of this home.
Investigators are still looking for the shooter.
Letzterer gehört, wie alle Morde, auch Kriegsakte und Selbstmorde, zur Gruppe der beabsichtigten Verletzungen, die immerhin 2,84% der Todesursachen ausmachen.
Killing and beheading his grandmother and her husband.
Schwerer hat es da der schleichende Tod. So soll es 2013 bereits 5,5 Millionen Tote durch Luftverschmutzung gegeben haben, die Hälfte davon in Indien und China. Sie sterben still und wenig nachrichtentauglich.
Aspect C.
Die Menge. Wie viele müssen erschlagen, erschossen, zu Tode gequält werden, um News zu werden? Wie viele müssen verhungern, verschwinden, ertrinken, von Ebola dahingerafft werden, um es in die Nachrichten zu schaffen? Wie viele Tote brauchen wir, um aufzumerken bei unseren alltäglichen Verrichtungen? Die Faustregel: In unmittelbarer Nähe reicht einer. Innerhalb Deutschlands sollten es mindestens 3 sein, in Nordeuropa, den USA und anderen viel beachteten Regionen 1/2 Dutzend, in der Sahelzone aber, in Südamerika oder Ländern wie Bangladesch, müssen es schon ein paar hundert sein.
Unter den Opfern des Angriffs sind auch deutsche Urlauber.
Aspect D.
Und im Januar sind 340 Menschen allein wieder ertrunken.
Das Ertrinken von Flüchtlingen im Mittelmeer etwa, schrecklich. Und doch schon auf furchtbare Weise vertraut. Eben waren wir noch voller Mitgefühl, jetzt reden wir über mehr Kontrolle, Stacheldraht, Abschreckung und fragen, wann sind die Turnhallen endlich wieder frei?
Wie viele deutsche Urlauber aber bei dem Angriff auf das Strandhotel ums Leben kamen, ist immer noch unklar.
Da braucht es schon einen neuen Hingucker, zum Beispiel das Foto eines toten Kleinkindes am Strand, um uns kurz wachzurütteln.
Aspect E.
Wir können doch nicht über jeden trauern. In jeder Stunde sterben über 6000 Menschen auf dieser Erde, fast 2 pro Sekunde. Sicher, jedes Leben zählt, aber nicht gleich viel.
Fest steht, es sind auch Deutsche unter den Opfern.
Unter den Toten 72 Deutsche.
Sind 3 Deutsche ums Leben gekommen.
Die meisten Opfer des Anschlags sind Deutsche.
Es hilft einfach, wenn die Opfer deutsch sind oder doch zumindest hellhäutig. Aber bitte keine Griechen.
Wir keine konkreten Hinweise haben, dass Deutsche zu Schaden gekommen sind.
Auch deutsche Staatsbürger unter den Opfern und Verletzten sein könnten und wahrscheinlich.
Dann können wir uns besser identifizieren, noch ein bisschen was fühlen. Deutsches Blut schafft auch über große Distanzen Nähe. Fremde Tote bleiben fern.
Aspect F.
Um all diesem realen Sterben zu entkommen, flüchten wir uns in fiktive Todesfälle. Lesen und gucken immer mehr Krimis, Krimis, Krimis. Sie füllen die Bestsellerlisten, laufen auf allen Kanälen, jetzt auch in Mundart. Skandinavien etwa müsste nach meinen Berechnungen längst ausradiert sein. Doch, wenn man Reiseberichten trauen darf, leben dort noch immer einige Menschen, die wahrscheinlich alle Kriminalromane schreiben. Schweden hat übrigens eine Mordrate von 0,7 pro 100.000 Einwohnern. Es gab hier anno 2012 nur 68 echte Tötungen. Im noch etwas kleineren Honduras dagegen, mit einer Mordrate von 90,4 aktueller Weltspitzenreiter, waren es 7.172 Tote. Aber wer will das schon wissen?
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Und das war die Februarausgabe von Mehrspur Radio Reflektiert. Beteiligt waren Michael Ambros, Andreas Bernhard, Christian Klaus, Marie Dippold, Christoph König, Josef Maria Schäfers, Robert Schön, Nathalie Singer, Stefan Krass, Christine Werner und Wolfram Wessels. Das nächste Thema auf dokublog.de ist Nachbarn. Derzeit bekommen ja viele Menschen neue Nachbarn aus aller Herren Länder. Sprechen Sie mit ihnen, den guten und den bösen Nachbarn. Was hören Sie von ihnen? Durch die Wand vielleicht? Oder über den Zaun? Nehmen Sie es auf, vielleicht sogar mit dem Smartphone und laden es auf dokublog.de. Dort können Sie natürlich alles nachhören, teilweise ausführlicher als in der Sendung. Der Besuch der Seite lohnt. Auch unterwegs macht es jetzt Spaß auf Tablets und Handys. dokublog.de.
Weiter gar nicht.